Die Ware ist gut.
Ich gleich.
Hallo und grüß euch bei Ich gleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind heute nicht in der Tonstube am Ritten, sondern in Bozen bei der Helios. Und die Helios beschäftigt sich mit Sustainable Communication und Sustainable Mobility. Und gibt es eigentlich eine nachhaltigere Kommunikationsform wie ein Podcast, den man eigentlich allem anhören kann? Ich glaube nicht, deswegen da sind wir genau richtig. Danke, liebe Helios, dass wir heute da sein dürfen.
Und danke, RU17.
Genau. Bei mir sitzt der David Gruber, wie es hört, wieder der Obi-Wan Kenobi vom Planetarium Südtirol. Und ich freue mich, dass er natürlich wieder da ist. Hallo, Gesti David.
Hallo, Gesti Marc. Hast du mich degradiert vom Luke Skywalker zum Obi-Wan?
Ja, jeder macht eine Karriere. Ne?
Ich nehme sie in die andere falsche Richtung.
Und wir sind total happy, dass neben David natürlich wieder ein Gast bei uns zu Gast ist. Und zwar niemand geringeres als der Don Paolo Renner. Don Paolo, hallo, es freut uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und ich freue mich wirklich, dass ich hergefunden habe, was nicht so leicht war, aber bitte, ein Engel hat mich begleitet und einen Stern geführt. Ne?
der Don Paolo, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft. Und er ist auch Direktor von De Pace Fidei. Das ist ein Institut, das sich vor allem für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einspricht. Aber er hat natürlich ganz viele andere Funktionen. Er ist Publizist. Sehr viele, also ich glaube, mehr Publikationen wie die Bibel lang ist, so kann ich das fast formulieren.
Und, nur die Qualität ist nicht dieselbe, weil die Bibel ist inspiriert und meine sind nicht immer so inspiriert. Ne?
Das müssen wir dem Leser dann das überlassen. Und Don Paolo, wir freuen uns eben, dass du da bist, weil auch in den letzten Sendungen schon teilweise die Religion ein Thema bei uns war. Eben wir hatten die Kerstin Bonisch da, mit der wir über Feminismus im Islam auch gesprochen haben. Und eben
die Sendung habe ich mir angehört.
So soll es sein. Also ja. Dann wissen wir schon einmal einen der Hörer.
Werbung hebt den Umsatz. Ne?
Don Paolo, wie gesagt, du bist Professor, aber ich glaube, unsere Hörer würde auch interessieren, was ist sozusagen deine Rolle in der Kirche? Vielleicht könntest du kurz vorstellen und vielleicht auch so einen typischen Tag, einen deiner Arbeitstage kurz beschreiben.
Oh je, dann machen wir die Zuhörer verrückt, gell? Weil was kann ich erzählen? Heute bin ich wie üblich um 6 Uhr aufgestanden in Andrian, wo ich Seelsorger bin, weil ich im Dekanat Terlan und Mölden Seelsorger bin. Dann wandere ich über die 8 Pfarreien des Dekanates mit Vorliebe nach Mölden und Flaas. Da haben wir zum Beispiel mit netten Leuten am letzten Sonntag Floriani gefeiert und so. Und dann nach den Gebeten und so weiter bin ich nach Bozen in die Claudiana. Da habe ich 5 Stunden für die Hebammen gehabt. Die müssen Theologiekurse besuchen, weil die 7 Kurse der Claudiana sind an der Katholischen Universität von Rom angeschlossen. Da habe ich das Thema Islam vorgestellt, weil ich einen Kurs anbiete im 3. Jahr unter dem Titel Außereuropäische Kulturen und Religionen, damit sie ein bisschen so manche Deutungsschlüssel haben können, wenn neue Patienten zu ihnen kommen und so, die neue Vorstellungen haben, andere Kulturen vertreten. Dann bin ich nach Meran, habe mit meiner Dentalhygienistin in einem chinesischen Restaurant gegessen. Dann bin ich zu der Tagesstätte für Senioren in den alten Thermen in der Otto-Huber-Straße gefahren, mit der Senioren eine Stunde über Maria reden und so. Das ist ein Deutscher und Italiener, das muss man ein bisschen geschickt machen. Dann bin ich hier zu der Helios und danach fahre ich Brixen, weil ich morgen in Brixen Vorlesung für die Philosophen habe und so weiter. Wer sich nicht langweilen will, soll Priester werden. Er bekommt sogar eine Dienstwohnung, er wird regelmäßig bezahlt. Die Firma ist ungefähr 2000 Jahre alt und dürfte weitere Jahrhunderte dauern und so. Und deswegen ist das eine sichere Anstellung. Wir haben zwar keine Gewerkschaft, aber gut, die Leute sind dankbar, dass es noch Priester gibt. Und man erwehrt sich nicht mehr von den Taufen, von den Begräbnissen natürlich. Die Hochzeiten gehen Gott sei Dank zurück. Na, das sage ich zum Spaß natürlich. Ne? Und das heißt, die Arbeit haben wir immer weniger, aber Taufen lassen sich die Eltern, die Kinder gerne und begraben möchte fast jeder von einem Priester, werden nicht von einem anonymen Redner und so. Ne? Wir haben verrückte Tage, verrückte Wochen, aber das macht Spaß. Ich muss sagen, ich empfinde immer mehr, was es heißt, der eigenen Berufung nachzugehen. Ne? Eine Berufung hat auch ein Fotograf oder eine Mutter oder so. Ne? Ich glaube, ich habe meine gefunden und bin deswegen ein glücklicher Priester. Ne? Und ziemlich Freelance, weil ich mehr Vorträge habe als Messen und mehr Vorlesungen als Rosenkränze. Aber den Rosenkranz habe ich immer in der Tasche und den bete ich mit Vorliebe auf der Autobahn, ne? Weil da auf kann man ein bisschen entspannt.
Also beten und fahren erlaubt, oder?
Ja, statt fluchen tue ich lieber beten beim Fahren, weil manche würden dich fast zum Fluchen zwingen. Ne? Also wenn ich beim Rosenkranz bin, darf ich nicht fluchen und so, muss ich mir ein bisschen halten. Ne?
Don Paolo, also in der Kirche wird einem offensichtlich nicht langweilig, im Gegenteil, du hast einen sehr vollen Tag. Die Kirche scheint sich in letzter Zeit aber auch immer mehr sozusagen in die Tagespolitik einzumischen. Gerade in letzter Zeit hat ja auch unser werter Bischof des Öfteren sich eingebracht. Unter anderem, wenn ich an die Diskussion zurückdenke, damals um die Präambel im neuen Autonomiestatut, die im Autonomiekonvent besprochen worden ist, wo du ja auch als Experte in Form der 100 dabei warst. Oder auch jetzt der Aufruf zu den Wahlen.
Doppelpass nicht zu vergessen.
Doppelpass natürlich auch nicht zu vergessen. Darf die Kirche das oder soll die Kirche das überhaupt?
Sie soll unbedingt den Menschen beistehen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Natürlich darf sie nicht die Entscheidung anstelle der Menschen treffen. Das wäre so falsch, das wäre die Einmischung. Ne? Papst Franziskus, unser Turbopapst, definiert das sehr gut in der nachsynodalen Schrift Amoris Laetitia, nach der Synode über die Familie, die vor 3 Jahren stattgefunden hat. Er schreibt, wir sind dazu berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber zu ersetzen. Das hat die Kirche, die Hierarchie, jahrhundertelang getan. Ne? Sie hat den Menschen gesagt, was sie zu denken haben, was sie zu sagen haben, wie sie zu leben haben, wie sie ihr Sexualleben so weiter zu gestalten haben. Der Papst hat das richtig formuliert. Wir müssen die Gewissen bilden, nicht aber die Gewissen ersetzen. Ne? Und in diesem Sinne darf und soll die Kirche gewisse Anweisungen geben. Ein Christ darf nicht für eine Partei seine Stimme geben, die sich ausdrücklich nach rassistischen Maßstäben richtet. Ne? Das ist gegen das Evangelium. Oder eine Partei, die Menschen ausgrenzt. Oder auch eine Partei, die im Sinne des Kapitalismus und des Konsumismus für ein Verbrauchen der Ressourcen sich äußert, was wirklich schamlos ist und gegen die Solidarität zu den nächsten Generationen sich ausspricht. Ne? Deswegen muss die Kirche Partei ergreifen. Sie soll irgendwie überparteiisch bleiben. Sie darf nicht sagen, wählt die Partei XYZ, sondern sie soll Hinweise geben, Argumente liefern für eine sachliche Debatte, die nicht emotional den Bauch der Menschen anspricht, sondern die Köpfe. Ne? Und die Kirche hat da ihre Erfahrung mit den Schulen für soziopolitische Ausbildung. Ich leite zum Beispiel seit 1995 diesen Kurs in Bozen, den zum Beispiel Leute wie Gigi Spagnoli und andere besucht haben und so. Wir versuchen, den Menschen Bildung zu geben. Zum Beispiel heuer haben wir das Thema, gerade am letzten Samstag fertiggebracht, Pioniere. Menschen, die in Krisezeiten neue Wege erschlossen haben. Weil viele weinen, jammern, klagen in der Krisenzeit und haben aber keine konkrete Vorschläge. Die weisen auf keine konkrete alternative Lösung. Das ist natürlich sehr schlimm, sehr kleinkarätig. Wir versuchen, Ideen zu verbreiten. Es gab im Oktober in Cagliari die sogenannten Settimane Sociali dei Cattolici Italiani und die haben 400 Best Practice vorgestellt, wie man neue Arbeitsplätze schaffen kann, wie man nachhaltig wirtschaften kann und so weiter. Es geschieht sehr viel. Ich glaube, wir sollten vielleicht uns etwas mehr bemühen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, was wir alles denken, tun und vorschlagen. Ne? Da sind wir etwas zu schwach. Ne? An Werbung, an Marketing fehlt es bei uns. Ne? Die Ware ist gut, die Ideen sind optimal, die Vorschläge sind fantastisch, nur bringen wir sie nicht an den Mann, weil die Werbeinstrumente und das Marketing ziemlich schwach sind. Mein Eindruck ist das wenigstens. Ne?
Soll nicht Kirche und Staat getrennt bleiben? Die ein, also eben, du hast gesagt, eben die Kirche will sich nicht einmischen, weil sie nicht, das nicht lenken will. Also sie will jetzt nicht, du sollst jetzt das wählen und so weiter. Aber ist es nicht doch irgendwie eine Beeinflussung von einer religiösen Seite auf die Politik beziehungsweise auf die Gesellschaft? Also irgendwo, wenn der Papst das sagt, dann wird es schon stimmen. Also irgendwie so, oder wenn es der Bischof sagt, dann wird es so sein. Sollte das nicht eher, also ich sehe da diese Trennung, dieses laizistische Bild, das eigentlich die Italien aus meiner Sicht sein sollte, finde ich da ein bisschen gefährdet persönlich.
Mhm. Kirche und Staat haben zwei verschiedene Arbeitsbereiche, Einflusssphären sozusagen. Sie müssen aber kooperieren. Jeder Bischof soll zum Beispiel vor seiner Weihe nach Rom zum Staatspräsidenten und Treue zur Konstitution schwören. Das heißt, er ist auch irgendwie ein öffentlicher Beamter. Er muss schauen, dass die Menschen sich an der Verfassung halten, ne? Dass die Menschen, dass die Christen auch gute Bürger sind. Ne? Und damit sie gute Bürger sind, bietet die Kirche das christliche Modell an. Ne? Sie sagt, gute Christen sind auch gute Bürger, die zum Beispiel auf Solidarität aus sind, auf nachhaltige Entwicklung und so weiter. Und man hört viele Stimmen in einer Wahlkampagne. Ne? Man hört auch Weltkonzerne, die ihre Werbung machen, damit man mehr verbraucht, damit man mehr die Wirtschaft fördert und so weiter. Und die Kirche hat ihre Sichtweise, sie bringt sie ein, ohne Druck zu üben, aber sie will, und ich glaube, sie hat das Recht, ihre Meinung zu sagen. Ne? Viele melden sich, ne? Es gibt viele Stimmen, die mitklingen. Ich glaube, die Stimme der Kirche ist nicht die unbedeutsamste, die es gibt. Ne? Sie hat eine gewisse Erfahrung mit Menschen und so weiter. Und wir tun zum Beispiel auch sehr viel als Kirche, die Nöte der Menschen wahrnehmen. Ne? Während die Politiker versuchen, die Stimmen im Sinne der Wahlstimmen zu sammeln, wir hören uns die Stimmen der Menschen an. Und wenn wir hören, dass zum Beispiel Arbeitsplätze für alle sind und bei uns gibt es keine Arbeitslosigkeit in Südtirol, das sind scheinheilige Formulierungen, das stimmt nicht. Ne? Und wenn unser guter Arno, den ich im Grunde sehr schätze, am 1. Mai sagt, wir hoffen bald in Südtirol die volle Beschäftigung für alle zu erreichen, das ist nicht zu glauben, weil seit Keynes wissen wir, dass die volle Beschäftigung ein Mythos ist. In keiner Gesellschaft gibt es die volle Beschäftigung. Ne?
Don Paolo, weil du gerade scheinheilig sagst, ist es nicht auch scheinheilig dann zum Beispiel, wenn eben der Bischof sagt, heute in einem neuen Statut sollte drinstehen, eben Südtirol ist ein Land mit christlichen Wurzeln und nicht eben, dass man sagt, okay, alle Religionen werden beibehalten. Ist das noch realitätsgetreu oder eben sollte man da an die Zukunft denken und auch sozusagen den demografischen Wechsel, der in Südtirol stattgefunden hat, auch berücksichtigen?
Ja, gehen wir von dem letzten Punkt aus, ne? Die Kirche ist eine Instanz, die sehr viel Dialog führt mit anderen Konfessionen und mit anderen Religionen. Oft sind Priester, Theologen, der Bischof und so die ersten Ansprechpartner für Muslime oder für Christen aus anderen Ländern, aus anderen Konfessionen und so. Deswegen praktiziert die Kirche diesen Dialog. Aber, zum ersten Teil der Frage, die Zukunft kannst du planen, nur wenn du die Vergangenheit kennst. Du kannst wachsen, wenn du stabile Füße hast, wenn du Beine hast und so. Ne? Ohne Beine gibt es kein Wachstum. Ne? Ein Baum muss Wurzeln haben, damit er richtig nach außen und nach oben wächst, immer zum Licht orientiert. Zu sagen, dass wir ein Land sind mit christlichen Wurzeln, ist die nackte Wahrheit, die bare Wahrheit. Ne? Das ist die Tatsache. Wenn einer hierher kommt und auf dem Berg das leuchtende Kreuz sieht in der Nacht, da fragt er, was bedeutet das? Man soll imstande sein, das erinnert an gewisse Wurzeln und so weiter. Man will diese Wurzel nicht allen aufoktroyieren, denn die Wurzel, wir haben viele Tannen, viele Fichten und relativ wenig Palmen und Ölbäume. Ne? Das sind unsere Pflanzen. Ne? Wenn neue Bäume kommen, bitte, aber sie sollen wissen, dass hier an sich Tannen, Fichten, Lärchen und so weiter beheimatet sind. Ne? Was nicht die anderen irgendwie entfernen will oder ihnen verbieten will, da Fuß zu fassen, sondern man soll wissen, das ist ein, wenn wir sagen, wir sind ein Land im Gebirge, das ist nicht gelogen. Natürlich, wenn in Zukunft die Dolomiten verschwinden werden, so wie die Geologen sagen, ne, in einigen Milliarden Jahren werden die Dolomiten verschwinden, dann wird es zur Vergangenheit gehören. Aber ich kann nicht sagen, die Dolomiten sind immer Berge gewesen. Nein, sie waren unter dem Meer. Das ist die geschichtliche Dimension, die man nicht vergessen darf, damit man weiterbauen kann.
Genau, aber eben in diesem Sinne wäre es vielleicht dann auch interessant gewesen, wenn man gesagt hat, okay, die christlichen Wurzeln sind da, aber ja, man macht sozusagen symbolisch auch dann im Statut eine Öffnung an andere Religionen. Also das sehe ich ein bisschen als verpasste Chance, dass man da auch die Kirche, eben genau wie du sagst, nachdem ja eh viel Dialog stattfindet, dass man da nicht ein bisschen in diese Richtung geöffnet hat, gerade wenn man eben an ein Statut denkt, das ja vielleicht dann auch für ihr Art Jahrzehnte oder Jahrhunderte dann vielleicht wieder.
Genau, bestimmt. Und das wurde bei der Synode angesprochen, die vor zwei Jahren zu Ende gegangen ist, dass man eben offen sein, Dialog praktizieren soll, Kontakte vermehren soll, und ich bin einer der Kontaktpersonen schlechthin, vor allem mit der islamischen Welt, aber nicht nur, mit den Fernöstlichen und so, ne? Ohne weiteres. Aber eben, die Zukunft baut man, wenn man die Vergangenheit nicht leugnet und nicht vergisst. Wir sind oft dazu geneigt, die Vergangenheit zu vergessen, zum Beispiel. Wir sind etwas gestört durch die Migrationswellen, die unser Land irgendwie betreffen, ne? Und haben vergessen, dass wir auch Schwabenkinder gehabt haben in einer nicht fernen Vergangenheit, dass unsere Eltern oder Großeltern in die Schweiz oder nach Österreich im Winter ausgewandert sind zum Arbeiten, dass wir, mein Vater zum Beispiel hat in Ruffach studiert, weil seine Mutter war eine Optantin. Ne? Die ganze Frage der Option ist nie aufgearbeitet worden. Ne? Und wenn man vergisst, dass wir bis vor 60, 70 Jahren ein armes Land waren, könnte man vergessen, diese Möglichkeit auch in der Zukunft zu sehen. Werden wir immer ein reiches Land sein? Nicht unbedingt. Werden wir immer ein naturgebundenes, ein grünes Land sein, wenn man mit diesem Rhythmus weiterbaut? Nicht. Und wenn die Touristen die Ruhe, das Grüne, die Erholung suchen, da werden wir bald nicht mehr imstande sein, das anzubieten, wenn wir alles bebauen. Wenn man gewisse Gebiete anschaut, wo man so viele Hotels gebaut hat, damit sich die Touristen in der Ruhe, in der grünen Oase wohlfühlen. Da ist kein Gras mehr zu sehen. Deswegen muss man ein bisschen kritisch denken und eben sich an die Wurzeln besinnen, damit man eine sinnvolle Zukunft gestaltet. Ne? Wir sind nicht ein Land, was mit Massentourismus arbeiten kann. Ne? Wir sehen, wie Massentourismus gewisse Gegenden halb verwüstet hat. Ne? Wir müssen Widerstand leisten und sagen, na, lieber etwas weniger als zu viel, ne? Weil sonst geht unsere Ressourcen, unsere landschaftlichen Ressourcen verloren.
Don Paolo, ich habe einen Artikel von dir gelesen, ein Interview auf Salto, wo es um die Diskussion eben gegangen ist über das Kruzifix, das Kreuz in den Schulklassen. Unter anderem war das eine Frage und das spielt jetzt auch ein bisschen auf das an, was du gesagt hast, eben, dass man sich auf seine Vergangenheit besinnen soll, um die Zukunft zu gestalten. Aber schließt es nicht andere dann aus? Kannst du das vielleicht verstehen, dass jemand sich dann nicht willkommen fühlt, dass es eher, dass dieses Kreuz in der Schule jetzt als Beispiel eher ein Nebeneinander und Parallelgesellschaften fördert, als ein Zusammenleben der verschiedenen Religionen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass vielleicht die Konfessionslosen, die es ja immer mehr gibt offensichtlich, einen nicht unwesentlichen Teil auch der Bevölkerung stellt. Mhm. Also muss das Kreuz in der Schule hängen? Also ich frage dir das nochmal, weil es war auch die Frage. Oder soll Religion eher Privatsache sein?
Ja, in einer Stellungnahme vom Staatsrat aus dem Jahre 2008, glaube ich, heißt es, das Kreuz soll hängen bleiben, nicht als religiöses Kultmittel, sondern als Symbol der Werte, mit denen sich unsere Zivilisation identifiziert. Was heißt das? Ich darf in der Schule die Kreuze nicht verehren. Ich darf keine Kerze anzünden unter dem Kreuz. Ich darf keinen Weihrauch drauf schauen und so weiter. Man darf nicht unter dem Kreuz beten in der Schule. Aber dieser gekreuzigte Mensch steht für die Werte, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und das heißt Solidarität, Barmherzigkeit, Compassion. Weil für uns aus der griechisch-jüdisch-christlichen und teilweise arabischen, islamischen Tradition ist die Person sehr wichtig. Man soll der Person helfen, wenn sie in Not ist. Und ich begegne immer wieder Menschen im Krankenhaus und so weiter, die sagen, der da an der Wand hilft mir. Er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Geduld, weil wenn er, der unschuldig war, sowas erlitten hat, dann kann ich ein bisschen Trost finden für mein Leiden und so. Ne? In der Schule ist das Kreuz ein Symbol der Kultur, die wir vertreten und so. Ne? In anderen Ländern macht man keine Probleme, wenn man zum Beispiel fünfmal am Tag den Muezzin hören muss, was zum Gebet aufruft. Ne? Das sollte irgendwie eine Einmischung sein. Der Tourist soll sich gestört fühlen, weil da ein Zwang ist, sich religiöse, islamische Lieder anzuhören. Ich glaube, das Problem haben wir wieder wirklich nur hier in Europa, weil wir vielleicht zu überempfindlich geworden sind. Ne? Ich kann schon verstehen, dass manche Unbehagen spüren, wenn sie das Kreuz hängen sehen, weil das wird nicht ihnen in der rechten Weise erklärt. Es ist kein religiöses Symbol in der Hinsicht, sondern ein menschliches Symbol, ein anthropologisches Symbol. Ne? Man kann damit einverstanden sein oder auch nicht. Ne? Niemand ist gezwungen, das Kreuz zu küssen in der Klasse, vor dem Kreuz ein Kreuzzeichen zu machen und so weiter. Es ist ein Symbol unserer Kultur. Für uns sind die Menschen wichtig, alle Menschen wichtig. In anderen Ländern ist das nicht so, in anderen Kulturen ist das nicht so. Ne?
Also du hast jetzt den Beschluss vom Staatsrat erwähnt, in Italien. Ich habe das in Italien nicht mitverfolgt. In Deutschland, glaube ich, hat es einen ähnlichen Kruzifixbeschluss gegeben. Das wirst du besser wissen wie ich, 1995, glaube ich. Und dort ist dann aber die Aussage gekommen, ich weiß nicht mehr genau von wem, das müsste jetzt lügen, vom Verfassungsgericht oder auch immer, da wurde dann gesagt worden, nicht zum einen, das Kreuz ist kein lediglich kulturelles Symbol und auch nicht überreligiös für Humanität und Barmherzigkeit, also steht nicht für diese Werte, sondern ein Symbol einer bestimmten Religion. Das heißt, in anderen Ländern hat es offensichtlich andere Sichtweisen auf die Dinge gegeben. Und wo ich da widersprechen muss in dem Sinn, du sagst, es ist kein Kultussymbol, weil von dem Kreuz
in der Schule
wird nicht gebeten oder muss auch keine Kerze anzünden. Aber die Realität zeigt, dass das stimmt in dem Sinn nicht, weil zum Beispiel meine Kinder oder mein Kind, das zum Kindergarten geht, dort wird praktisch vorm Essen ein christliches Gebet gebetet. Ja, also für alle gleich, egal welche Religion die angehören oder überhaupt einer Religion angehören, da wird jeder gezwungen, als Kind sieht man auf zu seiner Autorität, zu seiner Person, Respektperson. Ist das richtig oder soll das Kind nicht von sich aus entscheiden, ob es beten will zu einem Zeitpunkt, wo es mündig ist? Also ist das in einem Kindergarten zum Beispiel, wo ja auch Kreuze hängen, überall im Land bei uns, ist das dort richtig? Soll ein Kind mündig werden, bevor es dann das sich dafür entscheidet?
Ich werde ab und zu von islamischen Freunden eingeladen, ihre Kinder zu segnen. Und das tue ich, indem ich den Kindern die Hand auf den Kopf auflege und sage, Gott beschütze dich, er begleite dich mit seinem Segen. Schluss. Ich mache kein Kreuzzeichen. Ich rufe nicht den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Aber einen Segen bekommen sie gerne von Gott, weil sie mich als Gottesmann betrachten und so. Die Kinder sollten im Kindergarten wohl Gebete lernen, wie sie sie auch zu Hause oft hören, von verschiedenen Warten. Diese Gebete sollten aber sehr allgemein sein. Gütiger Gott, segne die Speisen, die wir von deiner Vorsehung bekommen. Darin treffen sich alle Religionen. Ne? Was das Kreuz betrifft, interessanterweise behaupten einige Buddhisten, aber einige raffinierte Buddhisten, das Kreuz ist das beste Symbol für die Werte ihrer Religion. Warum? Wenn man das Englisch deutet, ich, und die Leugnung vom I, die Leugnung vom Ich. Ne? Die senkrechte Dimension, ich, und die waagrechte, die sie leugnet, das Kreuz ist das, was sie auch anstreben. Die Selbstleugnung, damit man zum Ganzen findet. Die Advaita, die Überwindung der Dualität, die Synthese, die allgemeine Synthese. Und sie sagen, Jesus, der annimmt, am Kreuz für die Menschen zu sterben, ist das ideale Vorbild der Selbstlosigkeit. Und sie können sich damit sehr identifizieren. Natürlich, das sind Dinge, die normalerweise in der Presse nicht zu lesen sind, weil die Journalisten haben da wenig Ausbildung in diesen Fächern, in dieser Materie. Ne? Aber wir Theologen führen Gespräche auf einer ganz anderen Ebene. Und wir sind nicht gestört, wenn wir in von mir aus in Nepal überall hinduistische oder buddhistische Symbole sehen, überall, ne? Wenn man in Kathmandu ist und im Bezirk wie heißt es, Budanath, die Tempel und die Stupas der Buddhisten besucht und den ganzen Tag das Lied kursiert, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Das ist ihre Ausdrucksweise und wir nehmen das an. Das stört mich nicht. Ne? Das ist ihre Kultur und ich respektiere ihre Kultur. Ne? Manchmal hört man, ob man in Kindergärten oder Grundschulen die Krippe machen soll oder nicht. Ne? Die Krippe gehört zu unserer Tradition seit 1213 ungefähr mit Franz von Assisi. Wir dürfen sie machen. Natürlich dürfen wir kein islamisches oder agnostisches Kind zwingen, vor der Krippe zu knien oder Jesus ein Pussy zu schicken und so. Aber Muslime glauben auch, dass Jesus geboren wurde von der Jungfrau Maria und so. Ne? Wir dürfen ruhig unsere Weihnachtslieder singen. Wir müssen nicht verlangen, dass auch islamische Kinder sie singen. Ne?
Aber warum kann man zum Beispiel nicht Weihnachtslieder oder andere religiöse Riten aus anderen Kulturkreisen, warum kann man die nicht einbinden? Warum kann man nicht in einem Kindergarten, jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mehrere Religionen und Riten dort erklären und leben? Dass man eine Woche Buddhismus, eine Woche Hinduismus, es gibt ja so viele verschiedene Religionen, ja, auch Naturreligionen, warum muss man diesen, man kann ja alles irgendwie erleben, oder? Würde mich jetzt noch interessieren, wie du...
Ja, bei den Kindern ist es vielleicht zu früh. Ab der Volksschule tun die Lehrer der katholischen Religion auch die anderen Religionen berücksichtigen. Sie erklären das Christentum innerhalb des breiten Gefüges der ganzen Weltreligionen. Ne? Weltreligionen sind bei uns ein Anliegen. Und ich als Professor für Religionswissenschaft habe da immer großen Wert drauf gelegt, dass unsere Studenten sich gut auskennen. Ne? Und dass unsere Studenten imstande sind, chronologisch zu sagen, die Hinduisten gab es lange vor uns und die Buddhisten auch. Inzwischen entstehen die Juden und so weiter. Wir entstehen um das Jahr Null und dann kommt der Islam und so. Es wird alles kontextuell dargestellt. Es werden die Riten, die Lehren, die großen Gestalten der verschiedenen Religionen geschildert und so. Dass unsere Jugendlichen lernen, das Christentum nicht als einen erratischen Stein zu sehen, als etwas, was in sich abgekapselt und abgeschlossen ist, sondern, ich sage immer, die Religionen beschenken und beeinflussen sich gegenseitig. Ne? Die haben eine lange Wechselwirkung, eine lange Geschichte der Wechselwirkung. Ne? Und deswegen ist es immer mehr interreligiös, was wir tun. Ne? Besser gesagt, wir leben in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Man muss jetzt den Schritt wagen zur Interkulturalität und zur Interreligiosität, weil die große Frage heutzutage ist nicht so sehr die Beachtung oder Befolgung der Gebote einer einzelnen Religion, sondern die Spiritualität. Wie pflegen wir die Spiritualität in einer so materialistisch eingestellten Welt? Heutzutage meinen die meisten, wenn du etwas hast, bist du jemand. Hast nichts, bist nichts. Aber das ist eine sehr teuflische Illusion, ne? Weil das Haben ersetzt das Sein nicht, Erich Fromm. Ne? Sein oder Haben, Haben oder Sein. Ne? Das ist das große Dilemma des Menschen. Und alle Religionen bemühen sich um mehr Spiritualität und nicht nur um die Einhaltung von bestimmten Geboten, Riten, Traditionen.
Ne? Don Paolo, bevor wir vielleicht in die Wertedebatte in der Gesellschaft kommen oder in Werte in der Wissenschaft vielleicht, würde ich jetzt nur ganz kurz fragen, Kruzifix in der Klasse ist okay. Kopftuch in der Öffentlichkeit?
Ich hätte keine Probleme. Ich habe keine Probleme damit. Ne? Es ist eine Tradition. Natürlich, wenn man den Koran ehrlich auslegt, heißt es, die Frauen sollen oben vorne bedeckt sein. Und das meint die Bereiche unter dem Hals, über die Busen. Das soll bedeckt sein. Ne? Vom Kopftuch ist im Koran keine Rede. Es ist eine Tradition, die sich später etabliert hat. Und noch weniger ist die Rede von Burka oder von diesen Frauen, die nur durch die zwei kleinen Löcher von den Augen die Welt betrachten dürfen und so weiter. Das ist eine übertriebene Auslegung des Korans. Wir haben auch die Bibel in einer übertriebenen Weise ausgelegt. Wir haben zum Beispiel verlangt, eine Frau, das war eine alte jüdische Gewohnheit, eine Frau, die ein Kind bekommen hat, muss sich reinigen gehen, ne? Muss in die Kirche um den Segen bitten und so weiter, weil sie etwas nicht ganz Sauberes getan hat, weil Kinder erzeugt man nur durch Sexualverkehr und das ist etwas Schmutziges gewesen. Ne? Wobei in der Bibel nie die Rede davon ist, dass Sexualverkehr schmutzig wäre an sich, ne? Weil Gott hat Adam und Eva so erschaffen als Mann und Frau, ne? Sein Ebenbild. Aber eben, es geht darum, die Gespräche, wenn es geht, auf eine theologische Ebene zu bringen. Ne? Weil sonst die emotionale Ebene, ne? Ich kann den Chador nicht leiden, die sollen da nicht verschleiert gehen, das ist ja eine kleinkarätige Sache. Es gibt viele Gespräche mit Muslimen, zum Beispiel, gestern habe ich ein Begräbnis in Bozen gehabt und vor dem Friedhof stand ein islamischer Leichenwagen, ne? Schwarz mit arabischen Hinschriften und so, ne? Weil sie sterben auch ab und zu. Ne? Sie verlangen, abgesonderte Areale zu bekommen, zugewiesen zu haben, weil sie nicht möchten, dass ein Friedhof in etwas anderes verwandelt wird. Ne? Wir haben Friedhöfe, die dann in Parkanlagen umfunktioniert worden sind, Sportanlagen, Gebäuden und so weiter. Ne? Für sie wäre das eine Entsakralisierung, das wäre ein Sakrileg für sie. Ne? Und deswegen soll man garantieren, diese Bereiche werden auf ewig Friedhof bleiben. Sie haben verlangt, nach ihrem Brauch nackt in einem Leintuch begraben zu werden in die Erde. Und das haben natürlich unsere Sanitätsbehörden zurückgewiesen, weil man muss in einem metallenen Sarg eingesperrt werden und so weiter und dann in einen hölzernen Sarg und so. Und sie haben sich adaptieren müssen. Ne? Gewisse Werte müssen von allen geteilt werden, gewisse Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Muslime dürfen zu Eid al-Qurban, wo sie des Opfers des Abrahams und des Ismail gedenken, dürfen Schafe opfern. Das ist bei ihnen die Gewohnheit, Schafe, Böcke oder sowas. Ne? Nur dürfen sie es nicht mehr zu Hause in der Badewanne tun, sondern am Schlachthof, wo garantiert wird, dass diese Tiere mit einer scharfen Klinge geschlachtet werden und nicht mit einem Schuss oder sowas, damit das Blut fließen kann, was nicht im Fleische bleiben soll. Es ist eine Frage der gegenseitigen Begegnung. Man macht Schritte zueinander hin und das ist auch wichtig.
Ist klar.
Nun, Paolo, vielleicht als Thema eben Werte in der Wissenschaft. Also ich habe ein Paper gefunden auf Nature, wo Forscher eben unter sich, also die haben ein Sample gemacht, wo sie verschiedene Forscher da befragt haben, ob sie an Gott glauben. Und das sind zwar relativ alte Zahlen, also eine Studie ist schon 1914 rausgekommen und eben die letzte jetzt 1998. Und da ist eben rausgekommen, amerikanische Forscher, dass nur 7% der Wissenschaftler an Gott glauben und 72% nicht. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Nummer, eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und ich würde dich gerne fragen, erstens, warum glaubst du das gerade, also es waren in diesem Fall Naturwissenschaftler, Biologen und Physiker vor allem, warum diese wahrscheinlich eher nicht an Gott glauben? Und zweitens, ist es ein Problem für die Wissenschaft, wenn die Forscher eben nicht mehr an Gott glauben oder nicht an Gott glauben? Ich muss dazu sagen, diese Zahlen sind relativ konstant, weil auch schon 1914 waren 27%, die nur an Gott geglaubt haben und 52% nicht. Also unter Forschern scheint es schon relativ lang so zu sein, dass eine grundsätzliche Nicht-Glauben vorhanden ist.
Der gute Albert Einstein hat einmal formuliert, ein Forscher muss gläubig sein. Er muss glauben, dass sein Forschen, dass sein Suchen irgendwo hinführt. Ne? Das ist auch eine Form von Glauben. Ne? Und deswegen würde ich sagen, viele Wissenschaftler glauben nicht an Gott, sie glauben aber an das, was man mit Big Bang bezeichnet. Ne? Niemand hat je die Ereignisse, die sich vor 13, 14 Milliarden Jahren ergeben haben, verfilmt oder dokumentiert. Es ist eine Vermutung, es ist eine Hypothese, es ist etwas, an was viele, die meisten Wissenschaftler glauben, obwohl die Datierungen sehr stark auseinandergehen und so. Sie glauben, dass ein Big Bang, eine große Explosion stattgefunden hat, dass ich seitdem, ungefähr 14 Milliarden Jahre, diese Nadelspitze expandiert und das All sich ständig expandiert. Sie können das nicht beweisen, Sie glauben daran. Deswegen sind Wissenschaftler gläubige Menschen. Sie glauben an etwas, nicht an Gott, sondern an diese Dinge. Und ich frage immer, was gab es vor dem Big Bang? Was ist da explodiert? Wie ist das zustande gekommen, was das explodiert ist? Und die Wissenschaftler sagen, wir fangen dort an, wo wir gewisse Anhaltspunkte haben. Wir Theologen erlauben uns auch, das Unerforschte zu eruieren, zu wagen, Hypothesen aufzustellen. Ich glaube, der gute Ludwig Wittgenstein, der hat einmal in seinem Tractatus Logico-Philosophicus formuliert, es gibt das Unaussprechbare, und über das, worüber man nicht sprechen kann, sollte man schweigen. Wir Theologen reden viel zu viel über Gott. Man sollte über Gott schweigen. In dem Punkt sind sich alle Mystiker der Religionen einig. Über Gott sollte man am liebsten schweigen, weil Gott ist das große, heilige Geheimnis, das alles umfasst, das alles trägt, das niemand packen kann und sagen, ich habe es erklärt, ich habe es gelöst. Weil Gott, wenn es ihn gibt, ich glaube daran, aber wenn es ihn gibt, ich kann das nicht beweisen, wenn es ihn gibt, dann ist er das große Geheimnis und nicht nur ein Problem. Weil Probleme kann ich anpacken, studieren, bearbeiten und im Fall auch lösen, aber das Geheimnis kann ich nicht lösen. Das Geheimnis kann ich nicht lüften. Und in diesem Sinne gibt es sehr viele Glaubenswahrheiten auch in der Wissenschaft. Neulich, gestern, hat ein wichtiges Organismus Stellung bezogen gegen die Homöopathie. Sie haben gesagt, die Homöopathie erreicht nichts mehr als die Placebo-Wirkung. Ne? Obwohl viele bereit wären, für die Homöopathie ins Feuer zu gehen. Ne? Sie sagen, das ist eine bewiesene Tatsache. Bisher sind noch keine Beweise geliefert worden. Manche haben von der kalten Schmelzung gesprochen. Manche haben gewisse Daten gefälscht, um einen Nobelpreis zu gewinnen und so. Ne? Die fröhliche Wissenschaft ist eine illusorische Vorstellung. Die Wissenschaft steht oft im Dienste der Weltkonzerne oder gewissen riesigen Pharmakonzernen und so weiter. Und deswegen ist nicht alles so sauber, dass man sagt, der Glaube hat mit dunklen Dingen zu tun und die Wissenschaft hebt die Fackel und das Licht der Erkenntnis. Die Wissenschaft tut auch oft in der Dunkelheit suchen und weiß nicht ganz genau, was sie finden wird.
Also Don Paul als Astrophysiker muss ja natürlich jetzt mal kurz einhacken. Ne?
Ja, logisch.
Also du verwendest das Wort, die Wissenschaftler glauben, und das ist eigentlich eine Fehlbezeichnung, das Wort Glauben, weil Wissenschaftler glauben grundsätzlich nichts, also in der pursten Form der Kenntnistheorie, Wissenschaftler schlussfolgern. Das heißt, du hast das Beispiel gebracht eben von diesem Big Bang, obwohl niemand den Big Bang jemals gefilmt hat, glauben die Wissenschaftler, dass es ihn gibt, ohne die Beweise zu haben. Das stimmt in dem Sinn nicht, weil bis noch Einstein selbst hat vermutet, dass das Weltall ewig sei, steady state, also es verändert sich nicht, es bleibt immer das Weltall war ewig und wird es ewig geben, es verändert sich nicht. Und weil er dann aber mit Beweisen konfrontiert wurde, die ihm darauf hingewiesen haben, Moment, das Weltall dehnt sich aus, aber wenn es heute größer ist als gestern, dann war es vorgestern noch kleiner als gestern, ja. Und auch das war dann für ihn Anlass, seine Einstellung zum Weltall zu überdenken. Er hat sich dann abgewendet von diesem Steady-State-Modell des Weltalls und war ein dann Verfechter der Urknall-Theorie. Das heißt, ich glaube, das zeichnet eben gerade die Wissenschaft aus, dass sie immer, also sie ist ja vom Mensch gemacht, das heißt, die Wissenschaft ist nicht unfehlbar, wir Menschen sind nicht unfehlbar, aber die Wissenschaftler folgen, insbesondere Naturwissenschaftler, den Evidenzen. Und sie lassen sich auch, im Gegensatz zu einem Dogma eben, sehr provozierend jetzt natürlich von mir, im Gegensatz zu einem Dogma eben, lassen sich Wissenschaftler von überzeugen von einer anderen Hypothese. Also während ein Dogma dasteht, das muss sie glauben, sonst gehören immer zu der religiösen Weltanschauung dazu, folgen Wissenschaftler, sollten sie den Evidenzen folgen und ihr Kartenhaus an Hypothesen und wie sie sich die Welt erklären, dementsprechend anpassen. Genauso, vielfach wird es von der Öffentlichkeit als große Schwäche interpretiert der Wissenschaft, ja, heute sagst du es das und morgen ist eh schon wieder anders, nicht? Aber genau das ist der große Vorteil der Wissenschaft, eben weil man sich adaptiert, weil man sich anpasst, weil man seine Welterklärung den Beweisen eben anpasst, deswegen gibt's auch Fortschritt von der Wissenschaft. Das ist eben meine Sicht und nur eben, weil du das sehr viel gesagt eben davor, du hast gesagt eben, was war vor dem Urknall, nicht? Also eine klassische Frage, nicht? Aber ich denke, ich weiß nicht, mir kommt vor, das ist ein Argument, das auf sehr dünnem Eis steht, weil natürlich könnte man vor dem Urknall als Wissenschaftler muss man heute sagen, wir wissen es nicht. Vielleicht hat es noch nie einen davor gegeben, vielleicht war das Universum in einer anderen Form eh schon unendlich und das hat sich dann manifestiert durch diese Expansion. Man weiß es schlichtweg nicht. Aber nur weil man es heute nicht weiß, heißt es ja nicht, dass man es vielleicht in 10, 20, 100 Jahren vielleicht irgendwann herausfindet. Und zusätzlich als kleine, ich weiß nicht, vielleicht eine Antwort drauf, ich bin auch katholisch erzogen worden, Ministrant für viele Jahre, und das war so mein, als in der Ausbildung zum Astrophysiker, war das so immer mein letzter Grashalm zu Gott in dem Sinn, weil ich gesagt habe, ja eben, denn Gott wird es schon geben, weil irgendwoher muss der Urknall ja kommen sein. Aber wenn, das habe ich mir mal irgendwann weiter überlegt, aber eben, woher kommt dann Gott? Wer hat den erschaffen? Hat es den Gott schon? Fragt sich Gott, woher komme ich? Weil wenn ich sage, ja Moment, aber Gott hat es immer gegeben, ich weiß nicht, ob das auch dein Argument ist, dann könnt ihr aber auch behaupten, ja, das Universum hat es immer gegeben. Warum wird genau beim Gott Schluss gemacht und nicht schon einen Schritt vorher? Oder eben, woher kommt Gott? Hat es da andere Metagötter gegeben, sage ich jetzt einmal? Und das würde mich jetzt wirklich interessieren, dass dieses eigentlich so eine Art Gott der Lückenargument ist. Ich kann mir das nicht erklären, also steckt dort Gott drin, aber das Gott der Lückenargument hat sich aus meiner Sicht zumindest immer so ein bisschen herausgestellt als ein schlechter Fluchtort für Gott, weil es immer dann ersetzt worden ist durch eine Erklärung. Ne?
Na, es ist wichtig, dass die Theologie, wie die Naturwissenschaften ihre Grenzen zugeben, ne? Was selten passiert. Ne? Wenn man sagt, das ist unser Wissensstand, wir sind bisher zu diesem Punkt gelangt, wir sind auch bereit, unsere Theorien zu revidieren. Das tut die Kirche und die Theologie immer wieder. Die Theologie etwas schneller, die Weltkirche etwas langsamer, das Lehren der Kirche auch langsamer. Zum Beispiel die Übersetzung. Bei der Geburt Jesu haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen.
Seiner Gnade.
Hier sagt man seiner Gnade. Den Menschen, die er liebt. Jahrhundertelang hat man diese Stelle übersetzt mit den Menschen guten Willens. Das bedeutet, jene, die sich ordentlich benehmen, die bekommen von Gott Segen, Frieden und so weiter. Die anderen, die müssen verrecken. Aber die Aussage ist eine andere. Und das haben wir im Laufe der Jahrhunderte verstanden, ne? Die richtige Übersetzung heißt, und Frieden den Menschen, die er liebt, den Geliebten, den Wohlgewollten, nicht den Menschen guten Willens, sondern den Wohlgewollten. Und wir sind dabei, unsere Theologie entsprechend zu ändern. Ne? In der Wissenschaft hat man oft den Eindruck, bei der Naturwissenschaft und so weiter, dass gewisse Aussagen fast einen dogmatischen Charakter haben. Und das wirkt verblüffend für die Leute, weil dann kommt die Dementierung, dann kommt eine andere Theorie. Man sollte klar unterscheiden zwischen Theorien und Gesetzen. Für uns sind die Dogmen so etwas wie die Gesetze für die Wissenschaft, weil zum Beispiel die Gravitationskraft ist inzwischen bewiesen zu Genüge. Es gibt immer wieder Änderungen. In meiner Studienzeit war die Rede von einer Gravitationskonstante. Jetzt ist man drauf gekommen, die Konstante ist keine Konstante, sondern sie ändert sich und so weiter. Und da muss man korrigieren. Es gibt Aussagen in der Umgangssprache, die falsch sind, objektiv. Die Sonne steht um 6.35 Uhr auf. Sonne steht nicht auf, ne? Das wissen wir, aber es wird die alte Sprache verwendet, im Wissen, dass sie falsch ist und so. Und manchmal führt eine gewisse oberflächige Kommunikation die Menschen in die Irre. Ich mache ein Beispiel aus der, gerade weil du davor von Theorien gesprochen hast und so, ne? Die Evolution. Dass es eine Evolution gegeben hat unter den Lebewesen, das ist eindeutig. Und das erste Zeugnis dafür ist die Bibel. Gott hat die Welt stufenweise erschaffen. Ne? Zuerst die Trennung zwischen Licht und Materie, wie auch die Physik sagt, und dann die Trennung zwischen Wasser und Erde und so weiter und so fort, die Pflanzen, gewisse Tiere, andere Tiere und der Mensch. Ne? Da ist eine gewisse Entwicklung gekennzeichnet, ne? Geschildert. Und dass man von der Evolution, also von einem Gesetz spricht, das ist falsch und das passiert immer wieder. Ne? Und da sollten die Wissenschaftler sagen, Momentchen, es gibt viele Evolutionstheorien und keine erklärt die ganzen Passagen von den Ameben und so weiter, von den monozellularen Wesen bis zum Menschen. Die Passagen sind nicht geklärt. Man sagt oft, es fehlen ein paar Glieder an dieser Kette, aber es gibt vielleicht keine Kette. Das heißt, es wird argumentiert im Bereich der Wissenschaft, als ob gewisse Dinge bewiesen werden, die gar nicht bewiesen sind. Die Fakten, die Schlussfolgerungen, von denen du redest, die sind nicht immer gegeben. Die sind nicht immer so klar geäußert. Dass ein Gottesbild nicht gut ist, was nur die Lücken füllen möchte, da bin ich völlig einverstanden. Ne? Es war die Rede von den Wissenschaften, von der Spannung zwischen theologischem Wissen und den Theorien der Naturwissenschaften. Deswegen habe ich das Argument so angepackt. Sagen wir, ne? Für mich ist der beste Beweis der Existenz Gottes Jesus und seine ganze Geschichte, seine ganze Art und Weise, das Evangelium zu verkünden, mit Menschen umzugehen. Enzo Biagi, der berühmte italienische Journalist, sagte einmal, Jesus ist so menschlich, dass in mir die Vermutung aufkommt, dass er göttlich war. Und er war ein Agnostiker, der Biagi. Ne? Er hat gesagt, seine tiefe Menschlichkeit hat mir von Gott Zeugnis gegeben. Ne? Und ich glaube, mehr als über Papier kann Gott über das Fleisch der Menschen bezeugt werden, die sich der anderen Menschen annehmen. Ne? Denke zum Beispiel hier ein paar hundert Meter entfernt in der Gorio-Kaserne sind die Mitarbeiter von Voluntarius, die sich vieler Ausländer annehmen, versuchen sie zu integrieren, ihnen eine Ausbildung zu geben und so weiter. Das ist für mich ein Beweis der Existenz Gottes, dass Menschen sich freiwillig, liebevoll in den Dienst anderer Menschen setzen. Ne? Das ist für mich das beste Beweis, dass es einen Gott gibt. Ne?
Was mich umgehauen hätte als Wissenschaftler, wäre gewesen, wenn in der Bibel ganz am Anfang Genesis gestanden wäre, die Erde ist rund. Mhm. Also wenn das, zum Beispiel, wenn solche klare, unerwartete Aussagen drin, die Leute damals nie geglaubt hätten, drin gestanden wäre, das wäre für mich ja ein Beweis gewesen, dass das eine heilige, von Gott diktierte Schrift gewesen. Aber das, sowas findet man nicht in der, es wird immer nur im Nachhinein versucht zu adaptieren, die neuen Erkenntnisse, wie man das dann mit der Bibel in Einklang bringt. Aber müsste das als heilige Schrift, als Offenbarung nicht umgekehrt sein?
Darf ich da einhaken? Ja. Eben die Wissenschaft und die Kirche haben ja kein gutes Verhältnis, sage ich jetzt mal, wenn man sozusagen die Geschichte verfolgt. Also da ist eher eigentlich ein Spannungsverhältnis. Und vielleicht da eben anknüpfend daneben, wo sind laut der Kirche auch die Grenzen der Wissenschaft? Weil sozusagen in ein paar Jahren werden wahrscheinlich wir Menschen dank der Wissenschaft sage jetzt provokant, fast gottesgleiche Fähigkeiten haben. Und eben, wie ist da eigentlich die Position der Kirche? Beziehungsweise warum hat sich gerade die Kirche auch in der Vergangenheit sehr oft eigentlich gegen die Wissenschaft gestellt, statt dass die Kirche sie eigentlich auch unterstützend sozusagen gesehen hat?
Die Kirche hat zum Beispiel die ersten Krankenhäuser gegründet in Europa. Sie hat die medizinische Forschung gefördert. Sie hat Mathematik, Geometrie und so weiter gefördert. Matteo Ricci am Hof der Kaiser in China und so weiter wurde als Mathematiker anerkannt, als Geograf und so. Ne? Es gibt viele große Wissenschaftler, der Mendel, der Vater der Genetik, war ein Pater, ne? Und viele andere, die Hildegard von Bingen und so weiter, die Forschung gehörte zum Auftrag der Kirche. Ne? Und die Klösterpharmazien und so weiter, die Klösterapotheken, die haben versucht, den Menschen zu helfen. Sie haben Forschung betrieben, Experimente gemacht und so. Die Landwirtschaft wurde sehr viel von der Kirche gefördert, von den Klöstern und so weiter. Die Kirche hat gegen die Wissenschaft Stellung bezogen, wo die Wissenschaft gewisse wesentliche Glaubensartikel bekämpft hat. Ne? Es wird zum Beispiel manchmal auch eine negative fast eine verleumdende Schilderung der Glaubensüberzeugung der Kirche angeboten. Gerade die Frage, was du davor gestellt hast, über die Erde, die rund sein soll. Ne? Schon Thomas von Aquin, 1250, hat klipp und klar, der bedeutendste Theologe des Mittelalters, geschrieben, Terra Rotunda ist, die Erde ist rund. Wenn man sich die Fresken in St. Proculus bei Naturns anschaut, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert und so, die Sonne, der Mond und die Erde werden als rund dargestellt. Man hatte keine Probleme. Einige, natürlich zur Zeit, wo das Buch Genesis geschrieben wurde, ungefähr 1000 vor Christus, da sind die Menschen von den Wahrnehmungen ausgegangen, die sie selber machen konnten, und die Erde war für die Juden flach, kein Problem. Ne? Später kommt es dazu, dass die Kirche auch die Forschung fördert. Ne? Kepler hat in einer katholischen Universität unterrichtet, ne? Und wurde Kopernikus und so weiter, die wurden nicht unbedingt von der Kirche bekämpft. Die waren teilweise Polen, die kamen aus einem katholischen Land, sie haben an katholischen Universitäten studiert und so. Es gibt eine gewisse, auch teilweise fälschliche Schilderung von Seiten gewisser Aufklärer, die einfach die Kirche als eine dunkle Gestalt schildern wollen. Die Kirche hat sehr viel zur kulturellen Entwicklung der Menschen beigetragen, zur Wissenschaft und so, nicht in allen Bereichen. Auf gewisse Themen kommt sie dank der Impulse, die von außen kommen, zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frauen. Obwohl sie im Neuen Testament verankert ist, Galater 3,28, in Christus Jesus gibt es nicht mehr Griechen und Juden, Sklaven und Frei, Mann und Frau, ne? In den Augen Christi und für die Christen sollen alle gleich sein an Würde. Die Kirche hat nicht immer diese Theorie in die Praxis umgesetzt, da bin ich mir bewusst. Ne? Man denkt an die Demokratie. Die Kirche war lange gegen die Demokratie. Pius der IX. Betrachtete sie als einen schweren Irrtum und so. Ne? Man denke auch an die ganze ökologische Wende. Man würde vergeblich beim Zweiten Vatikanischen Konzil nach dem Wort Ökologie suchen. Aus einem einfachen Grund. Das Konzil wurde 65 abgeschlossen und damals existierte noch nicht das Wort Ökologie. Das Wort ist ein Neologismus, das wurde später erschaffen und in Umlauf gebracht. Ne? Und seitdem die Grünen oder andere Denker von Ökologie begonnen haben zu reden, hat die Kirche das Thema überlegt und sich teilweise angeeignet. Sie hat sich herausfordern lassen und die vorletzte Enzyklika vom Papst Laudato Si behandelt sehr ausführlich dieses Thema und hat da ganz kritische Seiten. Ich glaube, heutzutage wird die Kirche von einigen Seiten attackiert, weil sie sich zu sehr für die Rechte der Menschen einbringt. Weil in Laudato Si tut der Papst so deutlich das Banksystem angreifen, den Markt angreifen, die Finanzpolitik, die die Politik geknechtet hat. Er tut die Weltkonzerne kritisieren, die ganze Völker ausbeuten und die mehr Macht haben als viele Nationalstaaten. Ne? Er sagt, es ist umsonst, dass man die Banken rettet, wenn man nicht das System reformiert und so. Ne? Der macht eine sehr starke prophetische Kritik und deswegen spricht man kaum in der Öffentlichkeit von dieser Enzyklika. Die wird stillgeschwiegen, weil das ein gefährlicher Text ist, weil dieser Text uns zwingen möchte, anders zu denken und anders zu leben, nachhaltig zu leben. Die Solidarität zu den nächsten Generationen, das sind wichtige Punkte. Nicht so sehr, dass die Kirche Galileo verfolgt hat. Das stimmt. Gewisse Theorien von Galileo hat die Kirche verworfen und Galileo hat sich unterworfen. Ne? Wir haben eine päpstliche Akademie der Wissenschaften. Da gibt es hochkarätige Tagungen. Wir haben die Specula Vaticana. Die hat große Forschung.
Guy Consolmagno, der Direktor, war bei uns im Planetarium.
Ja, Pater Coyne davor. Ja,
genau, Coyne, genau.
Die Investition auf den Mount Graham in Amerika, wo sie auf einem Berg, was für die Indianer heilig sind, mitbeteiligt sind an einem riesigen Teleskop und so. Ne? Die Indianer waren dagegen, der Vatikan hat gesagt, man soll der Forschung keine Grenzen setzen und hat mitgebaut auf dem Mount Graham, einem großen Teleskop und so. Deswegen ist die Kirche in der Forschung engagiert. Das Kind, was jetzt in England zum Sterben verurteilt wurde, ne? Die Kirche hat angeboten, ihn im Krankenhaus Bambin Gesù in Rom unterzubringen, das beste pädiatrische Krankenhaus in Italien, eines der besten in Europa. Und die Klinik Gemelli in Rom, wird auch von der Katholischen Universität geführt, das ist ein Exzellenzzentrum. Und kluge Bozner, die in relativ kurzer Zeit eine gute Operation haben wollen, die tun sich da nicht beim allgemeinen Zentrum für Vormerkungen anmelden, sondern in Negrar, bei Valpolicella, bei Verona, wo die Patres eine gute Klinik führen und so weiter. Und auch in Bozen ziehen viele vor, in die Marienklinik untergebracht zu werden, als ins Krankenhaus, weil da das Personal anders geschult ist, weil da gewisse Instrumente sind und Maschinen, die in den öffentlichen Krankenhäusern nicht so updated sind. Ne? Deswegen ist es ein klaroskurales Bild. Ne? Es gibt Lichter und finstere Seiten, das gebe ich problemlos zu. Ne?
Ist gleich.
Du hast davor gesprochen, das würde mich jetzt interessieren, wir wissen, der Priestermangel, ein großes Thema. Menschen wenden sich ab von der Kirche, aber sie suchen ja offensichtlich trotzdem irgendwo nach Spiritualität. Das ist jetzt eine Theorie von mir, ich hätte jetzt keine Daten dafür, um die zu untermauern, aber gefühlsmäßig driften sie dann ab in Esoterik und Aberglauben. Hast du da Erfahrungen, Beobachtungen?
Ja. Ich habe mit einer Dame gesprochen, die bei 16 verschiedenen weltanschaulichen Gruppierungen war. Sie hat die katholische Kirche verlassen und war hier und dort beteiligt. Und am Ende ist sie wieder bei uns aufgetaucht. Sie sagte, ich habe nichts Besseres gefunden. Die war nicht begeistert von der katholischen Kirche, aber draußen hat sie nichts Besseres gefunden. Die Esoterik ist eine billige Ersatzlösung für die Religion, weil die Religion hat gewisse Ansprüche. Willst du ein Christ sein, dann musst du einen gewissen Lebensstil haben, dann musst du gewisse Wahrheiten teilen, dann musst du am Sonntag in die Kirche gehen, du darfst nicht fluchen, du musst die Steuer zahlen und so weiter. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Lebensweise. Ne? Die Esoterik verlangt, dass man gewisse Summen zahlt und so, und dann kann man schnell zu bestimmten Grade der Seligkeit kommen, der Unbetrübtheit und so weiter. Ne? Was oft gelogen ist. Ne? Viele Menschen sind enttäuscht, aber sie lassen sich verführen, auch weil eine starke Werbung getrieben wird. Und ich sagte davor, wir haben ein schlechtes Marketing. Andere haben eine schlechte Ware, aber ein wunderbares Marketing. Ne? Und wenn man nicht gut die Ware vermarkten kann, ist es, als ob man schweigen täte. Ne? Deswegen, die Esoterik hat viele Schaden angerichtet und richtet sie immer weiter. Ne? Ich versuche, die Menschen aufzuklären, in meinen Vorlesungen, Vorträgen und so weiter. Ich bringe Beispiele, weil das ist eine große Täuschung. Ne? Wir haben zum Beispiel zurzeit ein großes Problem in Gadertal. Da gibt sich einer als Heiler, und er heilt mit der Kraft der Engel, er spricht mit den Engeln, er weiß ganz genau, welchen Engel braucht die bestimmte Person und so weiter und so fort. Und natürlich gegen eine entsprechende finanzielle Leistung ist er bereit, Krebs und so weiter zu heilen mit Hilfe der Engel. Es sind schon einige Menschen deswegen gestorben, die normalen Therapien, die gewöhnlichen Therapien zurückgewiesen haben und so. Und es ist ein trauriges Phänomen. Wir versuchen, die Menschen aufzuklären, aber das Angebot von einer Abkürzung ist immer sehr verführerisch. Ne? Ja, wenn ich zum selben Ziel mit weniger Mühe komme, in weniger Zeit, dann rentiert sich die Abkürzung. Aber der gute Umberto Eco wusste so sagen, jedes komplexe Problem hat eine einfache Lösung, meistens die falsche. Das ist meistens die falsche.
Nur Paolo, vielleicht eben zum Abschluss, wie es der David gesagt hat, die Kirche hat ein Personalproblem, sie steckt ein bisschen in der Krise, vielleicht ihre Formen sind vielen zu langsam. Eben, wie macht die Kirche am besten Marketing in eigener Sache? Was muss sich ändern?
Ich glaube, man soll mehr auf Spiritualität setzen und weniger auf Ritern. Ich sage immer wieder, Es ist fein, dass man gewisse Traditionen erhaltet, die Prozession, die Maiandacht und so weiter. Ne? Ich habe auch neulich eine Prozession geführt und die meisten Teilnehmer, Ministranten inbegriffen, haben die ganze Zeit geratscht. Und dann sage ich mir, hat es einen Sinn, so ein Theater aufzuführen? Ne? Ich sage auch ganz provokativ, die Cassius-Prozession ist eine traditionsreiche Prozession in Brixen, die darf man ruhig weiterhin halten, aber andere Angebote greifen mehr. Ne? Jetzt ist demnächst die lange Nacht der Kirchen, so mache ich ein bisschen Werbung, am 25. Mai, ne, abends, viele Kirchen, die offen sind, es sind viele Veranstaltungen und so, aber bleibt das, greift das, gibt es da nachhaltige Früchte oder ist es nur ein Event, was so wie ein Gasfeuer einige kurze Zeit dauert. Ne? Um unser Personalmangel zu lösen, müsste man, glaube ich, wieder die Freude am Evangelium bezeugen. Ne? Ich sage immer wieder, ich bin ein glücklicher Priester, ich habe viel zu tun, ich habe viele Herausforderungen zu meistern und so. Ich habe viel Kontakt zu Menschen und das ist für mich eine ständige Bereicherung. Ne? Weniger Schreibtischarbeit, weniger Briefe, die verschickt werden, mehr Kontakt zu den Menschen, mehr Hausbesuche, mehr Gruppen und so weiter. Ich leite eine Basisgemeinde, die Abendmahlgemeinschaft Cenacol in Meran, die 1974 gegründet worden ist. Und da treffen sich Laien, die ergreifen ihre Initiativen, die machen Bibelrunden spontan und so. Und das ist das Modell der Zukunft. Der Priester ist nicht überall notwendig. Die Priester sollen lernen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und nicht zum Beispiel in der Buchhaltung zu sein. Ne? Ich weiß nicht, was eingesammelt wird am Sonntag, da habe ich keine Ahnung. Da sind Laien zuständig dafür. Ne? Ich kümmere mich um viele Dinge nicht. Ich versuche, die Predigt vorzubereiten, die Liturgie vorzubereiten. Vielleicht etwas mehr Gebet im Sinne von Meditation, teilen, gemeinsam feiern und weniger Dinge, die nach außen gerichtet sind. Mehr Pflege der Innerlichkeit.
Ist klar. Don Paolo, letzte Frage und zwar, oder halt für mich letzte Frage zumindest. Du kennst sicher natürlich das Matthäus-Evangelium mit dem Stern von Bethlehem. Und die Astronomen haben sich ja seit jeher schon Gedanken darüber gemacht, ob es dieses Phänomen wirklich gegeben hat. Und ich glaube, die Kirchenexegese sagt, das ist nur ein Symbol, oder? Genau. Weil du gesagt hast, die Kirche vermarktet sich schlecht. Könnte es sein, dass dieser Stern von Bethlehem ein Marketing-Gag von Matthäus war, um den Jesus als den Messias, weil die haben sich ja damals eben viele Messias ja gegen Herodes in Stellung gebracht, mhm, und nachdem die Geschichten damals vor allem mündlich überliefert worden, ja, seien, das die Geburt des Messias mit einem Stern in Verbindung zu bringen, wie interpretiert das die Kirche, als Symbol für diese Geburt oder wirklich als Unterstützung, dass dieser Messias dann gepusht, mhm, werden soll? Ja.
Matthäus erzählt, dass die drei Weisen, die drei Astrologen aus dem Osten gekommen sind. Hm? Sie sind dem Stern gefolgt, aber als sie das Kind sahen, erfuhren sie eine tiefe Freude, eine große Freude und knieten vor dem Kind nieder. Und dann sind sie zurückgekehrt, ohne mehr auf den Stern zu schauen. Hm? Das heißt, es ist der Untergang der Astrologie, hm? Ein neuer Stern ist aufgegangen, Jesus. Jesus gibt uns Orientierung. Das war die Botschaft des Matthäus. Ne? Und das ist ein schönes Bild, glaube ich, ne? Weil wir brauchen Bilder. Und somit, glaube ich, soll die Kirche in Zukunft, das hat der Don Tonino Bello, der ehemalige Bischof von Molfetta, der Papst war in seiner Stadt vor einer Woche, um ihn zu würdigen, weil er vor 25 Jahren verstorben ist. Der Don Tonino Bello hat immer wieder gesagt, die Kirche sollte absehen von den Zeichen der Macht und wieder die Macht der Zeichen entdecken. Und zum Beispiel, dass man das Brot bricht in der Messe, dass alle davon essen dürfen, hat eine starke symbolische Bedeutung. Dass man sich ein Friedenszeichen gibt bei der Messe, hat eine enorme symbolische Bedeutung. Dass man sich gemeinsam als eine Gemeinschaft erklärt, die der Bekehrung bedarf, ne? Der Bußakt und so weiter, dass man gemeinsam singt, das hat auch eine befreiende symbolische Bedeutung. Deswegen weniger auf die Symbole der Macht setzen und mehr auf die Macht der Symbole. Deswegen möchte ich keine Carabinieri mehr sehen, wenn man zu frohen Leichnam mit dem Allerheiligsten durch das Dorf zieht und so, ne? Und mehr Bedeutung für die Zeichen, die die Kirche von Jesus bekommen hat.
Ich gleich.
So, das Gespräch mit Don Paolo war jetzt so interessant, dass wir jetzt ein bisschen schneller machen, dass wir in unserer Sendezeit ein bisschen bleiben. David, gibt es eine interessante Veranstaltung bei dir, vielleicht auch im Planetarium?
Ja, im Planetarium gibt es etwas ganz Cooles, und zwar für alle Yoga-Fans unter unseren Zuhörern. Wir machen einen speziellen Abend bei uns am 1. Juni. Das liegt jetzt noch ein bisschen hin, aber Werbung mache ich jetzt schon. Das beginnt mit einer kurzen Vorführung im Planetarium, so ein bisschen über den Kosmos. Und dann gibt es 75 Minuten Yoga bei uns vor dem Planetarium auf dem Dorfplatz, wenn das Wetter schön ist, und sonst bei uns im Vereinshaus in Gummer. Und anschließend noch einen Sternendorf-Cocktail, alkoholisch oder analkoholisch. Das ist ein speziell kreierter Cocktail, den wir glaube ich, mal angekündigt haben bei uns. Das also kann ich jedem empfehlen. Und der Don Paolo hat gesagt, am 25. Mai die lange Nacht der Kirchen, die werden wir jetzt da nochmal wiederholen. Und von mir war es das, Marc. Hast du noch etwas?
Ja, ich habe nichts, was zwar noch länger aus ist, aber ich, das muss ich fast ankündigen. Es ist nämlich letzte Woche, ist der Termin für die Landtagswahlen festgelegt worden. Der 21. Oktober, und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, bitte geht's alle
das kann
wählen.
Er sagen kann, er hat es nicht gewusst.
Wir sind ärger wie die Kirche. Also es ist offiziell festgelegt worden, 21. Oktober, und bitte ganz dick schon einmal im Kalender ankreuzen.
Ist gleich.
Kurz und schmerzlos, ja, irgendein Social Media Tipp, weil David, heute ist ja der 9. Mai, wo wir aufnehmen, und das ist der Europatag. Es gibt ja zwei Europatage, einer ist am 5. Mai und am 9. Mai, also heute ist der Europatag des Europäischen Parlaments. Das ist der offizielle Europatag, ist dann vom Council of Europe. Auf jeden Fall haben da natürlich ganz viele Politiker und Politikwissenschaftler natürlich irgendwas zu diesem Tag gepostet. Ganz viele natürlich pro-europäische Slogans, andere Slogans gegen die Europäische Union. Also es hat alles gegeben. Aber ganz witzig habe ich gefunden, jemand hat einen European Joke gepostet, und vielleicht kennt ihr ihn schon ein paar. Der passt übrigens auch ganz gut in die Sendung, nachdem wir Don Paolo da haben. Nämlich, wie würde das europäische Paradies ausschauen? Und ich zitiere jetzt: Das europäische Paradies würde wie folgt ausschauen. You are invited to an official lunch. You are welcomed by an Englishman. Food is prepared by a Frenchman. And an Italian puts you in the mood. And everything is organized by a German. Also so schaut das Paradies aus. Und wie schaut jetzt die europäische Hölle aus? You are invited to an official lunch. You are welcomed by a Frenchman. Food is prepared by an Englishman. German puts you in the mood. But don't worry, everything is organized by an Italian. Deswegen, das ist, glaube ich...
Das ist stereotypisch, ja.
Ja, genau, aber der richtige Witz für den Europa-Talk. Und eben, ich glaube, Humor verbindet ja, und deswegen passt das ganz gut.
Ich glaube.
Ja, Marco, dann sind wir schon beim allerletzten Segment. Traditionsgemäß, auch hier, ich mache es ganz kurz, eben weil die Sendung so lange gedauert hat. Der logische Trugschluss der Woche. Und zwar ist es das Argument from authority, also das Autoritätsargument. Das passt dann, glaube ich, ganz gut dazu, alles, was Don Paolo gesagt hat. Also einem Argument muss man nicht zwangsläufig glauben, weil es von einer Autorität ausgesprochen wurde. Sei es jetzt einer kirchlichen Autorität, sei es von Gott unter Anführungszeichen, oder sei es von einem Experten. Also nur weil es ein Experte oder eine Autorität sagt, heißt es noch lange nicht, dass es zwingend richtig ist. Das ist also das sogenannte Autoritätsargument, oder auf Latein Argumentum ad verecundiam, wenn das unter die Lateiner, für unsere Hörer, nicht für die Lateiner. Das war's auch schon.
Danke,
ganz
David. Und schmerzlos war das jetzt. In diesem Sinne wünschen wir wie allem einen kalten schönen Tag oder schönen Abend. Wann immer ist das Herz, und viel Spaß bei unserem Podcast, und ich hoffe, es bleibt uns treu und gesund bleiben. Vielen Dank.
Möge die Macht mit euch sein.
Genau, Medefort.